Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Why Yoga for more body, mind and soul awareness. Ich freue mich, dass du zu unserer heutigen Folge eingeschaltet hast. Jessica Dieterich und ich, Isabel Panther, nehmen dich jeden Mittwoch mit auf die Reise in die Welt des Yogas. In der heutigen Folge habe ich Indra für dich interviewt. Sie ist Mutter von 3 erwachsenen Kindern und wir haben uns zusammen in der Yogalehrerausbildung auf Bali kennengelernt. Wir sprechen ganz viel über Heilung von Frauen und von Familien und von Ritualen des Loslassens und noch über so viel mehr. Ein sehr tiefgreifendes und ausführliches Interview erwartet dich. Ganz viel Spaß beim Hören. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge hier bei Why Yoga. Heute mit unserer lieben Indra. Ich freue mich sehr, Indra, dass wir dich hier im Podcast haben oder auch im YouTube-Video. In deinem schönen Haus, dass du uns willkommen geheißen hast oder mich hier.
Gerne.
Die Indra und wir von Why Yoga, Jess und ich, wir haben uns kennengelernt in Bali bei unserem Yoga Teacher Training und du hast deine Geschichte immer wieder mit mir geteilt und mit uns, ne? Und wir sind da immer wieder angeknüpft und reingesprungen und haben da irgendwie eine tiefe Verbindung seit Bali, ne?
Ja. So. Sehr.
Deswegen, und es ist sehr spannend, wie deine Lebensgeschichte so verlief. Von daher, deswegen dachten wir, das ist perfekt für den Podcast, deine ganze Lebensgeschichte. Mhm. Und deswegen, lass uns direkt reinspringen. Deswegen unsere allererste Frage, wie immer. Indra, why Yoga?
Ja. Die alles entscheidende Frage.
Warum Yoga für dich? Oder was bedeutet dir Yoga?
Witzig. Gestern habe ich unterrichtet und weil mich die Frage so beschäftigt hat, weil sie so für mich doch recht komplex war zu beantworten, habe ich tatsächlich die Erklärung dann als Einführung für die Stunde gemacht.
Oh, yeah.
Also ich komme drauf, dass Yoga definitiv für mich eine Sache ist, mit der ich mit mir in Beziehung komme. Also wo ich wirklich mich mehr fühle, wer ich eigentlich bin und was ich will, wer so in mir drinsteckt. Beim Yoga machen, da gibt es nur mich, meinen Körper, meinen Atem und die Bewegung. Und dieses Gefühl, das liebe ich einfach. Das liebe ich wirklich. Und ja, deswegen Yoga.
Deswegen Yoga. Mhm.
Genau.
Kannst du abschätzen, wann du angefangen hast mit Yoga?
Vielleicht vor, na, sagen wir mal, der allererste Kontakt wird vielleicht so vor 8 Jahren gewesen sein.
Okay.
Ich habe ja getanzt, über 30 Jahre Ballett, Jazz, Modern, ne? Und dann war irgendwann, war halt auch mal Yoga.
Ja.
Auf dem Weg. Und so richtig dann wirklich angefangen mit Yoga habe ich auf einem Video hin, was mir meine Tochter gezeigt hat, von der Laruga Glaser, die Ashtanga-Yoga macht und sowas von wunderschön. Okay. Und ich habe da ein Video von ihr gesehen, The Impossible heißt es. Und dachte nur, boah, das will ich auch können. Ohne zu wissen, ne?
Das ist
wie weit der Weg ist.
Ja.
Oh Gott, ja. Und so war der Anfang. Und ich bin quasi von nichts direkt in Ashtanga-Yoga gesprungen. Ne?
Oh, wow.
Es gäbe ja leichtere Zugänge, aber nö. Ashtanga. Und so habe ich dann angefangen. Habe erstmal angefangen zu lernen, was Sonnengrüße sind. Mm. Und irgendwann peu à peu habe mir so Tutorials gekauft, Videos und habe dann da diese ganze Sequenz mir erarbeitet. Beziehungsweise noch, also ich kann immer noch nicht die ganze Primary Series. Da fehlt es immer noch an verschiedenen Punkten, aber bis zu einem guten Maß. Also,
wenn sogar du das schon sagst. Auf so einem hohen Level, wie du Yoga machst.
Oh. Wahnsinn. Ashtanga ist halt echt eine Herausforderung. Da ist ja alles drin. Ne? Flexibilität und Kraft auf höchstem Niveau.
Ja.
Und dann noch mit Kontrolle und Atemsynchron. Also das ist echt, ne? Top-Liga.
Ja.
Ja.
Die Perfektion davon. Ja, okay, das heißt, vor 8 Jahren, das heißt so ungefähr 2012.
Ja, so, so rum. Also so die allerersten Berührungspunkte mit Yoga hatte ich jetzt nur vom Hören sagen. Und da habe ich auch wirklich nicht gewusst, dass Yoga auch so physisch sein kann.
Da war ja. ich hier noch auf diesem, also bei uns hier in der Gegend,
ja, mehr so Meditation und diese ganz ruhige Yoga-Art. Und das hat mich auch zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht gereizt.
Ja.
Ich kam auch eher aus der physischen Richtung, sagen wir es mal so. Mich hat schon dieser sportliche Anspruch auch gereizt. Also überhaupt nicht die Sache mit der Meditation. Das kam beim Machen erst. Mhm. Auch die Bedeutung, die das haben kann, das kam eigentlich erst beim Machen.
Ja,
also
die Liebe dafür.
Ja, am Anfang war es so, oh, guck mal, was ich jetzt kann.
Mhm.
Ja, so.
Okay.
Ne? Und ja, es ging auch lang so. Bin ich immer noch auch, muss ich ehrlich gestehen, stolz, wenn ich irgendwas, eine neue Figur, die herausfordernd ist, wenn ich die dann irgendwann schaffe. Aber inzwischen weiß ich auch umgekehrt, okay, jede Figur, die ich mir erarbeite, setzt ja eine gewisse innere Haltung voraus. Eben. Und inzwischen erkenne ich das, dass ich da innerlich was verändert habe, um dann äußerlich die Figur zu schaffen.
Ja, und es sind ja auch immer wieder die kleinen Erfolgserlebnisse, die man hat, die einen ja dann auch wieder stärken in dem, was man tut.
So ist es.
Sowohl beim Yoga als auch dann eben aufs Leben umgelegt.
Ganz genau.
Ja,
ganz genau.
Das ist doch
der richtige Weg.
Ganz genau,
ja. Und das finde ich das Schöne, dieses Parallele auch zu sehen an Tagen, wo ich mich so oder so fühle, wie direkt das Einfluss hat auf meine Yoga-Praxis, ob ich mich mehr traue, ob ich irgendwo flexibler bin oder irgendwas, dass ich das sofort sehe in meiner Praxis. Das finde ich total interessant.
Ja, spannend.
Diese Verquickung von Körper, Seele, Geist, was auch immer, und wie sich das sofort ausdrückt. Ne?
Ja.
Hin und her. Sowohl wenn ich im Yoga irgendwas verändere, wo ich dann das aufs Leben übertrage, als auch umgekehrt, wenn mir irgendwas klar wird, was das Leben betrifft, hat es auch direkt wieder umgekehrt Einfluss auf meine Yoga-Praxis.
Hast du ein ganz spontanes Beispiel dazu?
Ja, zurzeit zum Beispiel, wo ich mir eigentlich, ich bin, was meine persönliche Entwicklung mit meiner Familie und so weiter angeht, wo ich ja lange sehr tief gegraben habe, bin ich an einem sehr, sehr angenehmen Punkt, wo viel Härte raus ist und das sieht man sofort in meiner Praxis. Also momentan mache ich alles in ultra-slow-motion und fühle in jeden Quadratmillimeter in mich rein und koste das aus und koste jede Bewegung aus, so ganz langsam und fließt da dahin.
Auch schön.
Ne? Und dann aber auch, kürzlich hatte ich so ein, habe ich mich mit den Chakren nochmal mehr auseinandergesetzt, wo eigentlich verschiedene mentale Prozesse verortet sind in den Chakren und so weiter. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich mein Manipura-Chakra immer ein bisschen vernachlässigt habe. Alles so im die Wurzeln, ne? Und alle diese unteren Chakren, die bei mir so ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht haben, die habe ich viel gepflegt. Und dann kam schnell das Herzchakra und dazwischen. Und irgendwann wurde mir klar, jetzt in jüngster Zeit, okay, da ist noch viel passiert, weil das, die Resonanz von dem Manipura-Chakra ist ja in der Jugend. Und und dann habe ich da viel mit gearbeitet. Also gedanklich, wo ich da zurück bin in meiner eigenen Geschichte, was da so alles passiert war in meinem Leben und konnte da auch einiges auseinanderdröseln von diesem Wollknäuel an Leben. Ne? Das ist ja immer unheimlich komplex. Und prompt an dem Tag war ich dann deutlich mutiger im Handstand. Und später habe ich festgestellt, ah ja, okay, das wäre eine Asana, die direkt dazu in Verbindung steht. Hätte ich nicht gedacht, aber ne? So, nur so als Beispiel. Ja. Ist ja immer wieder faszinierend.
Und auch wieder faszinierender, wie eigentlich das Außen ja mit dem Inneren vom Körper zusammenhängt.
Direkt.
Das
ist aufeinander spielt. Gar keinen Unterschied, finde ich, inzwischen. Ja. Also es ist so eng.
Ja.
Wie im Innen, so im Außen, heißt ja immer, ne?
Umgekehrt. Das sagen wir. Ne? Und das, viele andere ist ja so sehr separiert von das Innere vom Äußeren.
Ne? Ja, stimmt.
Oder, ja. Und fühlen nicht und ne, hören nicht auf den Körper ja eigentlich. Oder, ja, wieder spannend, dass das so heißt.
War mein Problem auch lange Jahre. Definitiv, dass ich, das wurde mir jetzt erst richtig klar, wie viel ich nur an der Oberfläche oder für die Oberfläche gelebt habe.
Ja.
Ich habe... ja, also unsere Katze ist ja letztes Jahr gestorben, was ja eigentlich ein sehr trauriges Erlebnis war, weil sie halt lange Jahre ein Teil unserer Familie war und irgendwie eine besondere Katze. Also das merken wir alle, weil wir alle so sehr noch an sie denken. Mhm. Und meine Tochter hat mich neulich angerufen und ja, heute ist es ganz schlimm. Sie muss so viel an die Katze, also an die Cassie denken und ja, wollte drüber reden. Und dann bin ich im später, nachdem wir das Telefonat beendet hatten, an den Computern habe nach Bildern gesucht, nach alten. Mhm. Und habe alle alten Bilder durchgeguckt von 2003 an, als wir die Katze bekommen haben. Und als ich so quasi im Schnelldurchlauf durch unsere Familie, wie die Kinder groß wurden, ne, durchgescrollt bin, ist mir wirklich eher schon mit Schrecken aufgefallen, wie sehr ich auch für die Bilder gelebt habe, ehrlich gesagt. Mhm. So auf irgendwelchen Feiern, alles musste Oberfläche, wunderschön und Happy Family und sowas alles. Die Kinder, ich, mein Mann, das Haus, das Essen, der Kuchen, alles fürs Foto.
Ja.
Und ja, und dann habe ich wirklich, ich konnte das so richtig nachvollziehen über die Jahre, habe mir auch, es war mir auch echt unangenehm, das anzuschauen. Also ich habe mich vor mir selber ein bisschen geschämt und habe dann auch mit meinen Kindern drüber geredet und bin auch aus diesem Grund nachhaltig froh, an Yoga geraten zu sein, durch einen simplen Zufall eigentlich, um da tatsächlich wegzukommen von dieser reinen Äußerlichkeit. Mhm. Und in diese Fühlen-Ebene rein, auch wenn da viel altes, unverdautes, schmerzhaftes dadurch dann an die Oberfläche kam.
Ja.
Aber letzten Endes ist es das, was ich finde, was das Leben ausmacht, nämlich einfach nicht nur die Oberfläche, sondern das, was uns verbindet, so von Herz zu Herz. Und diese Sachen. Und die sind ja auch die, die uns dann letzten Endes irgendwann blockieren und limitieren. Alles das, was so innen drin ist, nicht das Außen.
Ja. Und wahrscheinlich viele, ne, wollen das dann nicht fühlen, nicht wahrhaben, weil wie du sagst, es ist viel Schmerz und viel Arbeit, die man dann reinstecken muss.
Definitiv.
Und definitiv.
Ich meine, da lauern Dämonen, die will man lieber nicht nochmal sehen. Und von der Seite.
Ja.
Ne? Also es verlangt viel Mut, wirklich, es verlangt viel Mut und ich kann verstehen, dass viele Menschen das ungern möchten und viele fühlen ja, dass da innen irgendwas ist und haben wirklich Angst, was das ist, was da so innen drin schlummert. Also das fängt ja schon beim tiefen Atmen an, wo man manchmal mit der Atmung schon irgendwie so, oh Gott, was ist denn da für ein komisches Gefühl? Ja. Und dann schnell weg.
Ne? Ja, bloß nicht fühlen.
Bloß nicht fühlen. Ja. Und sich aber dem Gefühl mal zu stellen und es zuzulassen, das erfordert Mut, aber ich finde, es bringt viel Klarheit. Und jeden Tag beim Yoga, ne, sage ich ja, Liebe und Klarheit.
Liebe und Klarheit.
Gedanken, Herzen, Worten.
Ja,
also von der Seite brauche ich mich da nicht zu wundern, wenn sie dann irgendwann kommt, die Klarheit.
Ja, du hast sie gerufen.
Ich habe sie nicht gerufen, ich habe sie wirklich gerufen und ich muss mich manchmal dann auch wieder zur Raison rufen und dann, so wie jetzt in dem Augenblick, als ich dann diese Bilder gesehen habe und mir dann klar wurde, oh Gott, was ist da nur schiefgelaufen in unserer Familie?
Mhm.
Dann habe ich mir selber, weil ich seit einiger Zeit mir so ein Mutmachbuch ja führe, wo ich mit mir rede über das Buch und mich auch anspreche, wenn irgendwas ist. Und dann habe ich mir da reingeschrieben, hey Intra, du wolltest Klarheit. Klarheit ist nie schlecht, sondern nur das, wie du damit umgehst.
Ja.
Also nimm es als eine Erkenntnis auf deinem Weg und stehe dazu, zu diesem Fehler und weiter geht's.
Ja.
Wie voran.
Ja.
Ne? Also, ja.
Wie funktioniert es mit deinem Mutmachbuch?
Wir beide haben ja diese Meditationskurs gemacht, wo wir uns ja auch irgendwann mal mit limitierenden Faktoren, also Dinge, die uns limitieren, Blockaden, die wir haben, auseinandersetzen sollten. Und da habe ich festgestellt, dass ich mit mir immer recht streng ins Gericht gehe und da immer auch Angst habe, nicht gut genug zu sein. Und dann habe ich mir angewöhnt, da reinzuschreiben, wo ich quasi doch gut genug war an einzelnen Tagen oder wo ich doch mir treu geblieben bin, meinen Werten, meinen Weg und schreibe mir das dann rein. Oder wenn irgend sowas auftaucht, wie jetzt das, wo ich mir Wahnsinnsvorwürfe machen könnte, weil es ist vorbei. Ne? Es sind fast 20 Jahre rum, die Kinder sind groß. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich habe sie alle um Verzeihung gebeten. Und ich muss es mir verzeihen.
Ja.
Und und dann, um eben nicht in die Falle zu tappen, wieder mich dann schlecht zu machen, schreibe ich mir dann da solche ermunternden Dinge. Ich schreibe aber auch mal rein, Intra, gönn dir auch mal eine Pause.
Schön, okay.
Ja, weil ne, gerade so jemand wie ich, der sehr streng mit sich ist und immer alles perfekt und so, übergeht sich gerne auch mal. Und dann schreibe ich mir da rein.
Ja.
Ist gut genug, so wie es ist.
Ja. Nicht nur die Selbstoptimierung.
Ja. Ganz genau. Mhm. Und so läuft es. Und es hilft mir enorm, muss ich echt sagen. Also ich hätte es nicht gedacht.
Okay.
So das Tagebuch schreiben, ne, war als junges Mädchen, habe ich das gern gemacht.
Ja. Yeah.
Und leider habe ich die nicht mehr. Die Bücher, es wäre interessant heute.
Und jetzt
echt sehr spannend. Ich habe bestimmt 5 voll geschrieben.
Oh, Wahnsinn.
Ja. Und jetzt hat es wieder so einen Charakter, aber viel, viel konstruktiver und viel auch zielgerichteter, ne? Wo ich dann wirklich jetzt auch, als ich neue Yoga-Kurse oder einen jetzt erstmal angefangen habe, in diesen Schritt zu gehen, wo ich wirklich mich ermutigt habe, selber ermutigt und mich angesprochen habe, selber angesprochen, so hey, du schaffst es, Fokus auf das und das, auf das, was gut läuft und so. Also das ist wirklich eine super konstruktive Sache, hätte ich nie gedacht.
Ja.
Das ist so hilft.
Ja, so raus aus diesem Mangeldenken eigentlich, ne? Und sich selber dann wieder so auch wieder in die Fülle gehen und selber Mut damit machen.
Genau. Und auch immer wieder den Fokus ausrichten auf das, was gut läuft.
Mhm. Genau.
Ja. Und schön, wirklich schön, kann ich nur empfehlen, ehrlich. Also das ist so wie so ein Schulterschluss mit sich selber.
Ach schön, das ist eine gute, ne? So viele journalen und irgendwie reflektieren sich selbst im Journal. Aber also das habe ich jetzt auch noch nie gehört mit einem Mutmachbuch.
Ich habe zwei Bücher, ne? Das eine ist so dieses Journaling-mäßig, wo ich dann so alles so mal aufschreibe.
Ja.
Und was ich beobachtet habe, und dann lese ich das nochmal durch und denke so, also Achtung. So gehen wir jetzt zusammen miteinander um.
Vom Journal einmal reflektiert zu jetzt wieder Mut machen und nach vorne gehen.
Genau so.
Ja. Gute Kombi.
Also das ist wirklich so.
Cool. Okay, ich habe 2 Fragen. Fangen wir mit der einen an, wo wir schon hier bei quasi Ritualen und deinen, wie soll man sagen, so deinen täglichen Habits, ne, so Verhaltensweise. Was hast du noch für so Dinge, die du täglich machst oder die du regelmäßig machst, so irgendwie Rituale in diese Richtung, wo du sagst, da gibt es irgendwie was?
Also, abgesehen von Yoga, was ich zunehmend zu einem Ritual gemacht habe jetzt, weil seit mir einfach bewusst wurde, wie wichtig Rituale sind. Um mal nochmal von vorne anzufangen, wir haben ja in unserer Kultur immer weniger Rituale eigentlich, solche hilfreichen Rituale, wo wir, na, also als alle noch so christlich und waren, ja, in die Kirche gingen, da gab es irgendwo ein Ritual, wo man auch das, was einen belastet hat, meinetwegen, oder mit einem umging, mhm, konnte man irgendwo hingeben,
ja, ja,
aus sich raus und war dann, mhm, ein Stück weit von der Last befreit und konnte mit neuem Mut und mehr Vertrauen wieder weiter vorgehen. Und das ist ja immer weniger geworden. Ne?
Ja.
Jetzt ist ja aber das Leben trotzdem voll von Dingen, die verarbeitet werden müssen. Also irgendwie muss das ja raus. Und ich habe viel mit, also viel Videos Yoga gemacht und unter anderem, weiß nicht, ob du die kennst, Bryony Smythe.
Ja.
Die sagt immer, man soll quasi mit einem tiefen Seufzer ausatmen, things that don't serve you. Mhm. Und das ist irgendwie so hängen geblieben, dieses things that don't serve you.
Ja.
Und dann dachte ich aber so, das Ausatmen, das reicht nicht.
Denn die Sachen sind zu groß.
Zu steppen.
Genau. Okay.
Ja. Und dann, also so richtig angefangen, bewusst Dinge loszulassen, hat es vor einigen Jahren, als wir so eine verrückte Zeremonie gemacht haben an der Walpurgisnacht,
genau,
ja, habe ich echt Einladungen für unsere Familie, also für unsere drei Kinder, die ja inzwischen schon erwachsen sind, gemacht und habe sie eingeladen und ebenso mit der Vorrede, hey, wir heben alle viel zu viel Dinge auf, die uns effektiv belasten.
Mhm.
Als die so nacheinander ausgezogen sind, hat man ja mal viel Dinge noch mal wieder in die Hand genommen.
Mhm.
Und da waren angefangen von blauen Briefen,
wozu
hebt man die auf? Das ist negative Energie eigentlich im Haus, über irgendwelche peinlichen Fotos oder was weiß ich, ne?
Ja, also wirklich physische Dinge.
Die da aber auch mit Erinnerungen ja dann sofort in Verbindung kommen. Ne?
Ja.
Das fällt ja sofort an. Das ist ja das, was dann das Negative ist. Du nimmst ja nicht dieses Foto und kennst den Menschen nicht auf dem Bild, sondern du fühlst ja sofort wieder das, wie es war. Und dann haben wir bei uns im Garten ein riesiges Feuer gemacht. Und haben dann wirklich in einer Zeremonie, jeder kam dann der Reihe nach dran, sind wir dahin und haben dann die Dinge verbrannt und auch mit, was damit verbrennen soll, so quasi, okay, ich verbrenne mit diesem Bild, mit diesem Brief oder was auch immer, stellvertretend dieses und jenes Erlebnis und in Zukunft werde ich stattdessen so und so mehr sein oder den Fokus darauf legen.
Mhm.
Und da gab es enorm viel kistenweise. Also wir haben echt eine halbe Nacht lang haben wir hier das Zeug verbrannt. Der Rasensaden aus auf Wochen verbraucht.
Ja.
Aber egal, es war es wert. Es war so ein super Erlebnis. Also es war wirklich zwischen Lachen, Heulen, verrückt sein, wir sind wie die Indianer drumherum gerannt um das Feuer und
aber auch schön, dass deine ganze Familie
es macht. Ja, die machen es alle mit, Gott sei Dank. Am Anfang wussten sie nicht so richtig mit umzugehen, als sie dann aber gemerkt haben, was ich da quasi mache, dann sind sie her und haben teilweise nochmal Dinge aufgeschrieben, explizit, um sie dann nochmal wirklich zu verbrennen, weil sie nicht die entsprechenden Sachen mitgebracht haben.
Ja.
Ne? Oder wo ich dann auch meinen mittleren Sohn, ne, wo ich dann gezeigt habe, schau mal hier, diese ganze Mappe mit dem ganzen Preis von der Schule, die ganzen Beschwerdebriefe und Nachsichtsbriefe, wo er dann dachte, um Gottes Willen, weg mit, ne? Weg mit.
Ja.
Ne? So was. Und so haben wir da zum Beispiel das wirklich ganz bewusst mal aufgeräumt. Ne? Und gut, ansonsten, was wir dann, was jetzt nicht direkt so rituell ist, aber wo man wirklich spürt, wie sich das Leben verändert, wir spenden in letzter Zeit sehr viel, ganz bewusst, als wirklich, jetzt nicht direkt als Ritus, aber um nicht wieder in dieses anhäufen zu verfallen.
Ja.
Und du merkst es diesem Haus wirklich an,
ja,
dass da mehr Luft ist. Das ist wirklich so, ja, du kriegst auch selber wieder Luft.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
So. Und das ist auch eine schöne Sache.
Mhm.
Und für alles, was jetzt so seit speziell Bali, am Anfang muss ich gestehen, dachte ich, ja, Puja-Zeremonie.
Ja.
Ja. Und ich bin jetzt die, die vielleicht die treueste Anhängerin dieser Zeremonie ist. Also ich finde sie so schön, weil sie einfach auch schön ist, mit diesen Blüten, mit diesen Gesten.
Mit diesen Gaben,
und
offerieren.
So. Ja. Und man kann jedem Gestus eine Bedeutung verleihen. Und das ist so hilfreich, um da Dinge entweder zu ehren, Personen zu ehren, Zustände, Umstände zu ehren oder irgendwas loszuwerden, was irgendwie mit sich umgeht und wo man nicht weiß, wohin damit, im wahrsten Sinne.
Ja.
Wo man einfach nicht weiß, wohin damit. Und ich werde das auf alle Fälle weiter beibehalten.
Mhm. Magst du vielleicht den Puja einmal kurz erklären?
Ich
glaube, wir haben ihn mit der Charade im Interview, haben wir ihn, glaube ich, erklärt, aber
sie kann das natürlich.
Absolut.
Ich habe das, was ich für mich behalten habe, sozusagen, und was ich auch für mich jetzt dann so, ich würde mal sagen, so ein bisschen angepasst habe, ist das, also wie, ich sage jetzt einfach mal, wie ich es mache.
Ja.
Ich lege quasi eine schöne Decke, eine kleine hin und bereite dann vor mir, je nachdem zu welchem Thema ich eine Puja-Zeremonie mache, bereite ich dann entsprechende kleine Gegenstände, bereite ich da drauf aus, die für mich für dieses Thema stehen.
Ja.
Sei es jetzt, also da hatte ich zum Beispiel dieses Teelicht, das war irgendwo im Haus, habe ich schon wieder dran gedacht. Und für eine meiner letzten Puja-Zeremonien hat es so gepasst mit diesem Glück, was da so eingestanzt ist.
Mhm.
Und noch verschiedene andere kleine Gegenstände, die ich irgendwo im Haus gefunden habe. Also wirklich nichts Spezielles, sondern wo ich dachte, oh ja, das steht für mich, für dieses Thema. Zum Beispiel in Bali, da habe ich irgendwann mal für unsere Familie eine Puja-Zeremonie gemacht und bin einfach rum und habe Steine gesammelt, die ich dann zu so einem Stapel aufgeschichtet hatte. Und das ist ja schön eigentlich. Ne? Da stand dann irgendwie so einer auf dem anderen und wir haben uns gegenseitig ausbalanciert. Das hat ja dann schon wieder auch so eine Konnotation. Ne?
Ja, klar.
Und das so in dem Stil. Und so baue ich mir da vor mir das auf. Leider gibt es zurzeit ja im Winter keine Blüten, die ich draußen sammeln könnte. Also bin ich halt im Supermarkt und habe da einen Blumenstrauß gekauft, die Blüten abgemacht und lege die dann auch entsprechend schön hin.
Mhm.
Und man behält sich ja dann so ein paar Blüten auch zurück und eine ganz prominente Blüte auch für die das Hauptthema, was man dann opfert oder darbietet. Auch ein Spiegel ist wichtig, weil man auch jede Puja-Zeremonie für sich selber macht.
Mhm.
Ne?
Ja.
Wenn man will, kann man auch irgendwelche Götterfiguren. Also ich habe von Paul, einem der Teilnehmer auf Bali, eine Karte mit dem Gott Indra bekommen. Die muss natürlich immer hin.
Natürlich, ja, okay. Gott Indra so. Dann noch mehr. Ja.
Also die muss immer hin. Und dann habe ich so eine winzig kleine Statue von Saraswati.
Mhm.
Und das ist ja die Sharada uns auch immer ans Herz gelegt hat, die Göttin für Knowledge, also Wissen, Kunst und Schönheit, also eigentlich alles, was mich so berührt.
Ja.
Und das stelle ich dann auch immer mit dazu und habe dann, wie, also das ist wirklich klein, so einen kleinen, Altar, genau. Und während der Zeremonie opfert man dann Duftöle beispielsweise, Wasser, weil vom Hinduismus dann oder aus dieser Philosophie, in der die Zeremonie entstammt, die haben ja wirklich die ganzen Götter vor sich und opfern denen dann eben Getränke und was zu essen. Das mache ich auch einfach, um da diesen Ritus zu haben.
Ja.
Und legt es dann alles schön hin und man würde ja nicht glauben, wie viele Emotionen da dann hochkommen. Ja. Ich versuche mich auch zu erinnern an die einzelnen Mantras. Ich habe sie mir aufgeschrieben, aber teilweise habe ich sie nicht mehr so ganz im Kopf. Mhm. Egal, aber ich mache, was aus mir herauskommt. Ja. Und ich glaube, das ist das Wesentliche.
Ja.
Und dann auch mit Räucherstäbchen, Kerzen. Und es tut der Seele unheimlich gut. Einfach auch der Anblick.
Ja, das ist schön. Ne, auch wieder dieses, um sich mit dem Thema ja auseinanderzusetzen, um die Gefühle zu fühlen und um ja auch die Emotionen, die hochkommen, zu sagen, okay, ich gucke euch jetzt an, ich nehme euch wahr und ich offeriere euch mit diesem Altar, wie du sagst, vielleicht auch Familienthemen, ne, dass man das Ganze dann mal wirklich in Fokus richtet und somit dann auch Sachen auflösen kann eigentlich.
Also es, man hat halt, wenn man überlegt, vieles, also ich meine, wir alle, machen wir uns nichts vor, haben irgendwo mit unserer Familie Reibungspunkte, wo wir dann entsprechend auch wachsen, wo unsere Lebensthemen sind.
Ja.
Nur sie in sich, mit sich allein auszumachen, das geht eigentlich gar nicht. Ja. Da dreht man sich irgendwo im Kreis.
Ja.
Und durch diese Zeremonie habe ich nochmal eine andere Dimension dabei. Ich kann was tun, ich kann was anschauen. Es ist eine andere Dynamik. Es ist nicht nur dieses Gefühl in mir. Mhm. Und durch die andere Dynamik kriege ich vielleicht auch einen anderen Blickwinkel.
Ja.
Oder schaffst wirklich was loszulassen. Oder ich heule mir dann alles aus dem Leib, egal.
Ja.
Der Zweck heiligt die Mittel, sage ich immer.
Ja.
Also wenn es dann zu einer Erleichterung geführt hat, dann auf alle Fälle, es muss ja raus. Also das heißt ja auch in der Psychologie externalisieren. Also es muss raus irgendwie.
Raus.
Atmen, wie gesagt, dieser Seufzer
reicht nicht ganz.
Ne?
Ja.
So, und das werde ich, also diese Puja-Zeremonie, das möchte ich noch mehr integrieren und auch noch besser lernen, was es da zu lernen gibt und dann auch schauen, ob ich das für unsere westliche Gesellschaft ein kleines bisschen zugänglicher gestalte, sodass man nicht so reagiert, wie ich so Puja-Zeremonie.
Ja, mir ging es genauso wie dir und es ist natürlich viel dieses Puja-Zeremonie ist ein Altar für eine Gottheit.
Ja.
Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, ne, ich meine auch gerade vielleicht auch viel in Deutschland oder generell im Christentum ist es ja so dieses, ja, man distanziert sich so ein bisschen, dieses, naja, an Gott anbeten oder eine Gottheit anbeten. Und ich war auch erstmal so, Puja, okay, eine Gottheit, tue ich mir jetzt schwer mit.
Genau.
Aber wie du sagst, man muss es ja, es geht ja noch nicht mal darum, jetzt irgendwie eine Gottheit damit anzubeten, sondern vielleicht auch ein Thema oder einfach zu fokussieren oder die Familie oder ne, wie auch immer, egal welches Thema es ist, dann da zu sagen, okay, ich mache jetzt dieses Ritual für dieses Thema und nicht quasi für den Gott in dem Sinne. Ne? So, deswegen, das ist gut. Und, es wäre so dieses, man kann sich wieder Rituale schaffen, um Dinge wieder wahrzunehmen.
Ja.
Also nicht dieses, ich gehe sonntags in die Kirche und singe, sondern so, ich mache meinen eigenen Puja, ich mache meine eigene Zeremonie und kann Themen dann doch damit irgendwie anfassen. Ne? Und muss ja jetzt nicht buddhistisch oder hinduistisch irgendwie angehaucht sein, sondern einfach dieses, ich mache
eine
für
Zeremonie.
Mich.
Und die kann man auch individualisieren, denke ich. Es geht, denke ich, in erster Linie darum, eine zeremonielle Handlung überhaupt auszuführen.
Ja.
Ne? Und da dieser Handlung eine Bedeutung zu verleihen, die dann wieder auf mich zurückstrahlt.
Ja, ne?
Also ich denke, ein Stück weit ist es diese, vielleicht auch diese innere Kindarbeit, ne, was man das wird einem schon, das ist ja schon was ganz Einfaches und vielleicht auch Kindliches, aber das steckt halt nun mal in jedem von uns und will auch bedient werden.
Ja, eben.
Das hilft dann. Ja. Also gerade nochmal, ne? Als wir in Bali waren, da war immer noch auch diese Trauer um unsere Katze so präsent bei mir. Und dann habe ich ja eine Zeremonie gemacht und auch so geheult. Aber jetzt mal im Ernst, wo sonst kann man sowas ausdrücken?
Ne?
Einfach mal diese Trauer bewältigen und verarbeiten. Und ich habe auch gemerkt, dass ich seither anders mit umgehe, wie jetzt beispielsweise meine Tochter, die so eine Zeremonie halt nicht gemacht hat.
Ja, absolut.
Muss ich mal mit ihr zusammen eine machen.
Vielleicht. Ich muss sie mal in die Kutsche einführen.
Genau. Ja. Also ich finde es einfach eine schöne Sache. Eine sehr schöne Sache.
Ja, auf jeden Fall.
So Balsam für so emotionale Dinge, egal welcher Art.
Ja. Und dann sind wir ja eigentlich auch schon am Thema einmal kurz angedockt. Familie. Du hast ja gesagt, du hast ganz viel auch mit deiner Familie gearbeitet und da ganz viel, also so wie du auch jetzt gesagt hast, mit den Fotos, ne, viele Jahre her, mit der Katze, so damals war es noch anders.
Genau.
Magst du vielleicht da einmal, weil ich habe, also auch was du gerade gesagt hast, man hat ja oft dieses, oder mir geht es so, oder ich empfinde es so ein bisschen, dieses mit der Familie, man ist so eng und manchmal kriegt man gar nicht den Abstand dazu, um irgendwas zu sehen, zu reflektieren oder zu arbeiten, einfach weil man diesen Abstand ja zur Familie gar nicht hat.
Genau.
Weil das ja schon alles so eng verknüpft ist, dass man Dinge ja eher, man wächst damit und man wächst damit auf, ne? So, man akzeptiert alles, wie es ist und verändert es ja in dem Sinne gar nicht, weil es war ja schon immer so, warum soll man es jetzt ändern? Aber vielleicht gibt es da ja andere Themen, die man verändern könnte, um Dinge wieder freizulassen oder eben auch Emotionen da irgendwie anders mit umzugehen.
Ja, also das ist ein Riesenthema.
Ja, genau.
Für mich.
Ja.
Und um mal kurz die Brücke zu Yoga zu schlagen, ich denke, Yoga war ein Katalysator dabei. Ich bin, wann war das? Vielleicht vor 3-4 Jahren bin ich rückwärts in die Badewanne gestürzt und hatte da eine ziemlich heftige Verletzung in der Hüfte, Prellung, also im Steißbein, Kreuzbein und hatte halt diese Beschwerden in der Hüfte und habe infolgedessen viel intensiver Yoga gemacht.
Okay.
Und das muss irgendwie in meinem System einfach so die Dinge geklärt haben. Yeah. Auf jeden Fall kamen eben unheimlich viel alte Erinnerungen hoch bei der Bearbeitung dieser rein physischen Sache, dieses Schmerzes. Ne? Und ich habe, kann ich sagen, schon jahrelang eigentlich gemerkt, dass ich eigentlich so im Grunde nicht wirklich glücklich bin. Aber ich habe halt mein Glück, wie ich ja vorhin gesagt habe, schon viel im Außen gesucht. Und da findet man es aber nicht, nur mal so.
Nur mal so am Rande. Kleiner Advice.
Ja, genau. Und ich bin dann wirklich auf die Suche gegangen und habe wirklich immer weiter zurückgespult in meinem eigenen Leben und geschaut, wie ich nenne es Wirkmechanismen, wie die Wirkmechanismen waren. Weil wenn man in Familienstrukturen denkt, kommt ja auch ganz schnell dieses Schuld. Du bist schuld, du hast mir das angetan und Täter-Opfer-mäßig. Ne?
Ja.
Das bringt einem aber auch nicht weiter,
weil
die eigenen Eltern, die einen so erzogen haben, die waren ja auch mal Kindern, wurden von ihren Eltern so und so erzogen. Mhm. Das heißt, es ist ja ein Ding, was sich über Generationen, irgendein Muster, was sich über Generationen so von einer Generation zur nächsten weiterzieht. Ne?
Ja, ja.
Und das ist mir sehr klar geworden, dass auch meine Eltern und Großeltern im Prinzip den gleichen Wirkmechanismen unterlegen sind wie ich.
Mhm.
Nur waren die nicht jetzt wirklich glückbringend.
Okay.
Und und dann habe ich einfach über diese Meditation und Yoga Arbeit, sag ich mal, einfach mehr und mehr verstanden, was die Wirkmechanismen waren. Das ist ja fast wie ein Viruswollknäuel, also so ein richtiger Knoten. Und die Schwierigkeit, wie du sagst, ist ja die, du steckst da mittendrin.
Ja.
Du bist zum einen so geprägt und ich jetzt dann als Mutter habe dann auch mich entsprechend so und so verhalten, wie ich es als, also man hat diese Orientierung halt.
Ja, klar.
Von den eigenen Eltern.
Ja.
Wenn man nichts anderes gekannt hat, dann ist das das Schema. Und das gibt man als Mutter dann so weiter. Und habe ich auch gemacht. Und ich habe aber trotz alledem irgendwie innerlich immer gespürt, so ganz, also auf die Frage, bist du glücklich, konnte ich nie so 100% ja sagen. Mhm. So aus vollem Herzen ja sagen. Mhm. Und ohne, dass ich da wirklich auf Glückssuche gegangen bin, hat sich eben durch diese Selbsttherapie von meiner Hüfte, durch diesen Sturz, peu à peu, hat sich diese Klarheit gezeigt, was da eigentlich so für Dinge am Laufen waren in meiner Kindheit, Jugend, was mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich bin, und dass vieles, wie ich mich verhalte, auch teilweise, sag ich mal, Schutzverhaltensmaßnahmen waren. Mhm. Wir haben eine relativ schwierige Familie leider. Und wo ja sich die Frage stellt, okay, weiter hilft auf gar keinen Fall zu sagen, wer Schuld hat, wie gesagt.
Ja.
Sondern das zu erkennen, wie es dazu kam, und dann mein Mutmachbuch herzuholen und zu sagen, okay, lass uns das so und so angehen. Und ich habe einfach erkannt, dass durch dieses Leben im Außen wir in unserer Familie nie wirklich, also wir fünf, ne, mein Mann und unsere Kinder, wir einfach nicht wirklich diesen liebevollen Umgang hatten, wie ich es mir eigentlich auch erwünscht hätte und wie ich dachte, dass ich wäre.
Yeah.
Nur jetzt, als ich die Bilder angeguckt habe, habe ich gesehen, nee, war so nicht. Mhm. Und es ist natürlich eine schmerzhafte, bittere Erkenntnis.
Mhm.
Aber jetzt habe ich, wir also haben jetzt darüber gesprochen, und jetzt ist natürlich die Aufgabe, das zu verändern. Und es geht dabei auch um das Thema Grenzen aus Liebe zu ziehen, was, glaube ich, die größte Schwierigkeit sein wird.
So,
ich meine, den man nicht mag, Regeln vorzuschieben, ist einfach.
Ja.
Aber dieses, okay, hey, ich liebe dich, aber da ist meine Grenze.
Ja.
Da bin ich für mich und da will ich auch es mir recht machen.
Ja.
Das ist für mich extrem schwierig, die Übung.
Ja.
Ja, und solche Dinge kommen da halt alle mit ins Spiel. Und wo dann durch verschiedene Zeremonien, durch die Arbeit mit mir selber, da einfach die Geduld auch mit ins Spiel bringen und diese Selbstakzeptanz und diesen liebevollen Umgang mit sich selbst, mit mir selbst, um da sukzessive neue Mechanismen, neue Verhaltensweisen zu etablieren, die gesünder sind für uns, die uns gut tun. Und also mein Mann sagt, ich hatte ja, warum auch immer, relativ viel Pech, vielleicht war es auch kein Pech, aber Tatsache ist, dass ich halt nie eine eigene Karriere machen konnte.
Mhm.
Und dann hat er heute Morgen gesagt, also das, was ich jetzt alles auseinandergedröselt habe, ist mehr wert als jede Karriere.
Mhm, wie schön.
Und er freut sich drauf, diese positiven Veränderungen dann alle wirken zu sehen.
Ja.
Und dann auch, wenn wir irgendwann mal Enkelkinder haben, zu sehen, dass unsere Kinder anders mit ihren Kindern umgehen und wir anders mit unseren Enkelkindern.
Ja. Ja.
Und das ist natürlich dann schon eine schöne Aussicht auch, ne?
Ja.
Was alle Mühe wert war und auch diesen vielen Schmerzen nochmal zu begegnen.
Ja.
Ja. Ja, wo ich auch wirklich sagen kann, es lohnt sich jederzeit, egal wie geringfügig, es muss ja nicht jeder sein Leben so umkrempeln, wie ich es gemacht habe.
Ja.
Aber jede, wie soll ich sagen, Kurskorrektur, ein Stückchen mehr im Einklang mit sich selbst zu leben, ist absolut wertvoll.
Ja. Ja.
Das sollte man tun.
Das heißt, wenn jemand jetzt auch sagt, okay, ich kann mich mit dem, was du sagst, identifizieren und ja, auch in meiner Familie sollte ich vielleicht irgendwie mal was anpacken, was würdest du demjenigen empfehlen? Also ich meine, abgesehen von, ja, pack's an. Ja. Traulich.
Ja. Sich Zeit geben, auf alle Fälle. Mhm. Und immer den Schritt auch mal zur Seite zu treten. Das, was einem da an Infos, nennen wir es mal nur Infos, mhm. so von innen gegeben wird, auch als Infos zu betrachten. Mhm. Viele Dinge sind ja dann länger her.
Mhm. Ja.
Man hat sich verändert als Mensch und kann dann auch vielleicht hoffentlich ein Stück zur Seite treten und das große Ganze sehen und nicht so sehr die eigenen Schmerzen. Ja. Und das hilft ja. dann auch tatsächlich, man glaubt, dem eigenen Schmerz dann irgendwie zu begegnen.
Mhm. Ja.
Ist trotzdem leichter, als ihn immer mit sich rumzutragen.
Ja.
Das ist wie mit dem Pflaster, ne? Einmal ratsch ab.
Ja, statt so eine Wunde, die ganze Zeit
ja, also, ja. Sind ja. Schon, ja. Also ich würde auf alle Fälle anfangen, mich kennenlernen zu wollen.
Mhm.
Einfach mal mich kennenlernen zu wollen.
Ja.
Und dann kommt vieles mit. Und vor allem mit Liebe mit sich umzugehen. Das ist das Allerwichtigste. Immer wieder sich klar machen, ich bin wertvoll, ich bin wichtig.
Vieles wahrscheinlich auch, ne, dieses Rollenbild, was ja dann auch viele Mütter wahrscheinlich haben, so dieses, ich lebe für meine Familie und ich gebe alles für meine Familie und vergessen dabei ja auch so ein bisschen, so, du bist immer noch ein Individuum, du bist ein individuelles Wesen und wie du sagst, jeder darf ja auch glücklich sein. Also, auch wenn du die Familie vielleicht zusammenhalten musst, also bist du trotzdem ja ein Wesen, was glücklich sein darf und was eigene Bedürfnisse hat und nicht was nur für andere leben muss, so in dem Sinne.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das sage ich, ich nenne das immer so, ich bin auch immer noch Indra, nicht nur
Mami. Ja, genau. Aber das ist wahrscheinlich bei vielen Familien noch so ein, so dieses Nein. Also, ne, auch gerade in so einer Generation dann schwierig, wahrscheinlich da aus dieser Rolle rauszukommen
das und wieder das
selbst zu kommen.
Als Mutter muss man da aufpassen, dass man nicht mit sich hadert, also Stichwort Egoismus, weil das kommt halt rein, auch dieses Gefühl kommt rein, dass ich jetzt dann einfach mal sage, nee, Schluss, bis hier ist die Grenze.
Ja.
Du bist jetzt alt genug, aber irgendwo ist es scheinbar auch ein gewisser Abnabelungsprozess, den man dann als Mutter irgendwann auch machen muss.
Ja.
Nicht nur die Teenagerzeit, wo das Kind sich abnabelt, sondern irgendwann auch wirklich mal wieder sich selbst zurückzuerobern. Mhm. Also die Indra.
Ja. Du hast es, mir das erzählt, dass du rund um Weihnachten gab es so einen Punkt, wo dein Sohn dann zu dir meinte, ja, aber Mama, du musst doch nicht alles organisieren und dich alles vorbereiten.
Ja.
Ne, so das
ja.
Wahrscheinlich das, genau das.
Das ist genau das. Und dann auch Abstriche machen an der Perfektion, beziehungsweise auch wenn sich klar machen, um was geht es hier eigentlich?
Ja.
Geht es um die Perfektion oder geht es um das schöne Zusammensein?
Ja.
Ja, und wenn ich dann sage, nee, na klar geht es um das schöne Zusammensein und um die Familie.
Ja.
Und das hat er gut gemacht. Das hat er wirklich gut gemacht.
Aber das war zwar ein Moment so, okay.
Ja, er hat ja recht, ne?
Eigentlich hat er recht, ne?
Hat recht, ja. Ja, also, so wird es wahrscheinlich noch einige Erlebnisse jetzt in Zukunft geben müssen, dass wir da unsere neue Gemengelage aufbauen. Ne?
Ja. Ja, wie geht es weiter? Was ist der Familienumbauplan gerade bei dir?
Der Familienumbauplan
ist riesig.
Der ist, ja, also ich habe mir...
Und eine Skizze vorhanden?
Skizze gibt es schon.
Ja, die Skizze, aber...
Nee, ich habe mir kürzlich so eine Skizze tatsächlich gemacht von meinem Werteschema.
Mhm.
Spannend. Was man sich so vorstellen kann. Liebe, Schönheit, Klarheit, Ehrlichkeit. Das habe ich mir so aufgeschrieben und dann mit Pfeilen. Also ich habe wirklich darüber nachgedacht.
Mhm.
Und dann war also wirklich Liebe, Pfeil zu Schönheit und aber auch wieder zurück. Und ich meine aber die Schönheit nicht im Außen, sondern es ist wirklich schön. Liebe ist schön und alles, was mit Liebe gemacht ist, ist doch schön.
Ja.
Und es strahlt auch umgekehrt ja auch wieder die Liebe aus, wenn irgendwas mit Liebe
zu teilen. Liebe zu teilen, absolut.
Ja, also so. Und auch der Umgang miteinander in Liebe ist schön.
Ja.
Das meine ich. Also diesen Begriff Schönheit nicht nur als die Äußerlichkeit betrachtet, sondern auch auf Gefühlsebene ein schönes Gefühl. Ne?
Ja.
So. Und dann Klarheit ist unbedingt notwendig, weil ohne Klarheit, da fischst du ständig im Trüben. Auch was andere angeht. Du weißt nicht genau, wo du dran bist. Du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst und so weiter und so fort. Und damit kann es auch nicht wirklich diese Schönheit geben.
Ja.
Ne? Und ist auch absoluter Nährboden für Ehrlichkeit. Ohne Klarheit keine Ehrlichkeit für mich. Ne?
Ja.
Und so kam das eben und habe ich das so entwickelt. Und jetzt habe ich mir überlegt, wenn wir nächstes Mal alle zusammen sind, zu fünft, dass wir quasi so drumherum noch, dass jeder so seine drei Top-Werte aufschreibt oder so.
Ja.
Und wir mal gucken, wo die da reingehören. Und dann so unser Familienwerteschema entwickeln.
Ja.
Das wäre sowas, wo ich dachte, das könnte man mal machen. Das und dann mal, ach, wir müssen ja drüber reden, was alles so war. Und sonst kommen wir ja nicht weiter.
Ja.
Und das wäre vielleicht ein guter Ansatz, da dann drüber zu reden und zu einer neuen Richtung zu kommen.
Ja, vor allem, also ich könnte mir vorstellen, dass viele Familien oder Familien, die auch Themen haben, dann das sich für die einzelne Person das für sich bearbeitet, aber denkt, nee, ich möchte ja andere damit nicht belasten. Also so wie du sagst, du nimmst deine Kinder damit rein, wo ich mir vorstellen könnte, dass manche andere Frau dann sagt so, nee, ich habe Angst davor, meine Kinder damit reinzuziehen, weil die halten das bestimmt für albern oder nehmen das nicht so ernst. Und ich habe Angst eigentlich vor der Reaktion, die meine Kinder vielleicht mir gegenüber haben. Das ist ja eigentlich, du hast es auch schon mal gesagt, deine Kinder, so deine Großeltern und deine Kinder, das zieht sich ja durch. Das ist ja so dieses Familienkarma.
Ja.
Und das wird ja so weitergegeben.
Genau.
Und wenn du es auflöst, ist es das eine, aber deine Kinder müssen es ja mit auflösen und mit bearbeiten.
Genau.
Ne? Um da vielleicht da auch aus dieser Blockade rauskommen zu können und weitergehen zu können.
Ganz genau,
Ja.
Also in unserer Familie wurde sehr viel tabuisiert und das war dann für mich so der Gegenentwurf, wo ich dann dachte, okay, egal wie, geh da durch, Klarheit, Offenheit, sprich drüber.
Wahnsinn,
Also wirklich, ich bin ganz bewusst die diametral entgegengesetzte Richtung gegangen und habe gesagt, so, ich will keinen Teppich mehr unter dem, was gekehrt wird. Ich will es rausholen und dann Teppich vorholen.
Hast du deswegen keine Teppiche unten?
Ja. Man weiß es nicht.
Ja.
Nee, aber das war wirklich so ein Motiv, wo ich dann dachte, ja, okay, komm, face it. Ne?
Ja,
das hilft ja alles nichts.
Ja.
Das hilft ja nichts. Dann geht es ja weiter.
Mhm.
Dann geht es weiter. Ich kann es verstehen. Also ich kann es wirklich verstehen. Also, aber meine Kinder, die kennen mich ja auch schon genauso lange, wie ich sie. Ne?
Ah, ja.
Und die haben ja vielleicht auch das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht.
Ja.
Also mein ältester Sohn, der war am Wochenende hier und wir haben genau darüber gesprochen, über die jüngsten Erkenntnisse, die ich so hatte. Und dann meinte er so, er findet gut, dass ich das alles so aufarbeite. Vor einem Jahr hätte er zu manchen Dingen mir gegenüber sich auch noch ganz anders verhalten. Jetzt sieht er, wie ich das wirklich aufarbeite und wo er es dann auch anders stehen lassen kann. Ne? Wo jetzt dann eben auch von seiner Seite nicht dann kommt, ja, das hast du echt blöd gemacht als Mutter oder so, sondern wo er sieht, okay, ja, alles gleich verstehe. Das war der Regelkreis. Wo ich dann denke, okay, gut, war jetzt einfach der richtige Zeitpunkt.
Ja,
ich glaube auch, dass das dann auch egal, wenn es Familien gibt, die sagen, oder wenn es meinetwegen, wenn es eine Frau gibt, eine Mutter gibt, die sagt, okay, bei uns ist auch ein Thema. Derjenige Mensch, die Frau, wird erst dann dazu fähig sein, wenn die Zeit reif ist. Und wenn die Zeit reif ist, dann ist sie reif und dann passt es auch.
Ja.
Zu früherer Zeit, also mein Mann hat auch gemeint, da Wenn du das vor 20, 30 Jahren schon gewusst hättest, ja, da hätte ich das aber nicht an mich rangelassen.
Ja, eben.
Da war ich noch nicht so weit. Und deswegen glaube ich, wenn jemand dann die Kraft hat, es anzugehen, dann findet auch alles seinen Weg.
Ja, ja.
Und wichtig ist, dass man immer wieder mit sich in Verbindung kommt. Und da hilft halt Yoga und Meditation unheimlich. Deswegen Why Yoga, wieder mit mir Kontakt aufnehmen, fühlen, was ich will, diese ganze Konditionierung von außen scheibchenweise immer mehr abtragen, um wirklich zu fühlen, okay, was ist mir wichtig, was will ich von innen nach außen tragen, und meistens ist da ganz, ganz viel Gutes.
Ja.
Das glaube ich einfach, dass jeder so viel Liebe und Sanftmut in sich hat eigentlich, und das alles andere Schutzhüllen sind, die man um die eigene Verletzlichkeit gebaut hat über die Jahre.
Ja, weil es vielleicht irgendwie zu anstrengend und zu schmerzhaft war.
Ja,
und dann irgendwann,
oder auch die Gewohnheit dieser Familie, dass man so und so mit umgeht. In manchen Familien wird sich immer gekappelt, und das ist eine Form des Liebesbeweises, ne?
Ja, eben, ja.
Und so sind solche Dinge, die in der Familie so als Usus gehandhabt werden, aber die kann man auch wieder verändern.
Ja.
Ja,
und so geht jeder damit irgendwie anders um, aber das nicht wahrzunehmen und nicht zu fühlen, ist ja dann auch kein Weg. Ganz spannend und mutig, dass du diesen Weg gehst, ne? So.
Ja. Ich wundere mich auch.
Aber gut, dann immer wieder dein Mut-Tagebuch und dein Mutbuch.
Ja.
Das dich dann weiterbringt.
Ja.
Schön.
Ja, aber es ist eine gute Sache, es ist eine schöne Arbeit. Es ist wirklich eine schöne Arbeit. Man darf nur nicht verzweifeln, so auf halbe Strecke.
Ja, eben. Ja, und dann abstumpfen und sagen, okay, nee, doch, ich komme hier nicht weiter.
Ja.
Aber vielleicht muss man sich ja dann auch Hilfe im Außen suchen, wenn man selber nicht weiterkommt.
Genau, würde ich auch dann.
Du hast es auch gemacht, hast du gesagt?
Also, die Hilfe im Außen, die ich mir gesucht habe, war jetzt eigentlich relativ, ich sag mal, am relativen Ende. Vielleicht war es aber auch deswegen das Ende, weil ich mir Hilfe gesucht habe. Ich war wirklich lang verwickelt in so ein Gefühl, was ich über Monate mit mir rumgetragen habe, wo ich nicht wusste. Ja. Was einfach da war, was unangenehm war, aber ich habe es so stehen lassen müssen. Ich konnte es nicht klären. Und
ich bin nur dir selbst, konntest du es
nicht. Ja, ich wusste nicht, ich konnte dieses Gefühl nicht und dieses Bild in mir, ich konnte es nicht endgültig zuordnen, was das soll und was ich da jetzt verstehen soll vielleicht auch.
Ja.
Und bin dann, wie es der Zufall so will, zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Frau geraten. Wenn die Zeit reif ist. Wenn die Zeit reif ist.
Ja.
Und das war sie wohl. Und da bin ich an eine Schamanin gestoßen und habe mich dann, habe mir von ihr Hilfe geholt. Und sie hat mir dann wirklich weitergeholfen. Wo ich denke, gut, das ist jetzt ein sehr spezieller Weg, damit umzugehen. Mhm. Egal, muss jeder für sich finden. Also für mich war es das Richtige. Sie hat mir wirklich viel geholfen, mehr Klarheit zu finden, indem sie mich auf Punkte hingewiesen hat, wo sie sagte, da musst du gucken in die Richtung, da kommt Erkenntnis her, oder dieses und jenes Thema will jetzt gerade beachtet werden, also drück's nicht weg.
Ja.
Begegne dem Thema einfach, bleib da, auch wenn es schmerzhaft ist, und warte, bis sich's verändert. Und das ist zum Beispiel was, wo ich immer wieder die Parallele zum Yoga sehen. Ne? Wir machen beispielsweise in Dehnungsposen, wo wir unseren Schmerzen begegnen.
Ja.
Genau das, wir beobachten es und warten, bis es sich verändert.
Ja.
Und diese Haltung, die ich da geübt habe, in dieser physischen Praxis, die hat mir dann geholfen, das auszuhalten, was da an Emotionen im Umlauf war, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, jetzt verändert sich, okay, ich merke es und ich sehe klarer, oder ich kann es besser aushalten und habe weniger Ablehnung und dadurch verändert sich sie auch immer. Also das fand ich dann sehr interessant und da hat sie mir wirklich viel geholfen und letzten Endes mich jetzt auf das letzte Quäntchen auch gebracht, wo ich dann dachte, okay, ja, ich glaube, das ist der Stachel in seiner ganzen Dimension.
Stachel,
ja, der unserer Familie weit drin stark und da so seine Unheil getrieben hat. Und das muss man wirklich so sehen. Also es ist niemand schuld. Es ist jeder nur Teil dieser ewig gleichen Weitergabe von Verhalten und von Orientierung. Und ich glaube, jede Generation hätte es besser gemacht, hätte sie gewusst, wie sie es machen sollte.
Wir hatten ja auch in Bali, hatten wir ja auch mal über das Thema Familie und Familienkarma und Mütter generell gesprochen, auch mit Sharada, ne?
Ja.
Und wo sie den Satz gesagt hat, der mir sehr im Kopf geblieben ist, so zu diesem Zeitpunkt wusstest du es nicht besser.
So ist es.
Und egal wie, ne, so, wie du sagst, so ja, du könntest dir jetzt Vorwürfe machen, wie mit diesen perfektionistischen Bildern. So.
Ja.
Ja, könntest du, aber zu dem Zeitpunkt, du wusstest es nicht anders. Ne?
Genau.
Und egal wie, ne, du kannst die Vergangenheit ja nicht mehr verändern, aber du kannst sie jetzt vielleicht die Zukunft verändern.
Ganz genau.
Und jetzt dir Wissen aneignen, um es anders zu machen.
Ja. Und wenn man mit so einer Haltung dann auch auf die eigenen Kinder zugeht, und das bin ich, also ich bin wirklich hin und habe gesagt, ich habe Fehler gemacht, ich habe genau diesen und jenen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich habe es gemacht, weil ich es nicht besser wusste.
Ja, ja.
Ich habe einfach keine andere Handlungsalternative gehabt.
Ja.
Und jetzt wüsste ich es besser, aber damals wusste ich es nicht.
Ja.
Ja, und ich glaube, dass das dann auch Frieden stiften kann, weil letzten Endes ist niemand gefeit, irgendwas aus Unwissenheit falsch zu machen.
Ja.
Was ist denn falsch wirklich? Wenn man es aus Unwissenheit gemacht hat, dann war man halt an dem Punkt. Niemand macht ja absichtlich Fehler.
Ja, eben. Und in dem Moment sagst du ja auch nicht, ich mache es jetzt absichtlich falsch.
Ja, ne?
Und klar, wenn du so Nein nimmst, sagst du, okay, vielleicht war es jetzt nicht das Richtige, aber ja, es wieder so schwarz darzustellen, zu sagen, dass er absolut falsch ist. So,
ja, und da muss man dann auch Frieden mit sich schließen.
Ja.
Das habe ich auch. Und vielleicht braucht es halt dann mal so eine Kutscher-Zeremonie, ne?
So
ein Gefühl loszulassen und zu sagen, okay, ich spreche mich jetzt frei.
Ja.
Das hilft ja alles nichts, weil ich glaube, auch Reue baut ein Schutzschild um das Herz und um die Liebesfähigkeit.
Ja.
Ja, und das will ich halt einfach abbauen. Diese Hüllen. Um mein Herz, weil das ist das, was letzten Endes das Glücksgefühl dann beeinträchtigt.
Ja.
Diese Hülle, da hängt man sich selber und steht sich im Weg.
Ja.
Und das ist so schade, weil in der Familie, man wartet immer als Tochter, wartet man oder Sohn genauso immer auf die Liebe, auf die Anerkennung von den Eltern und dann sie selbst zurückzuhalten, umgekehrt, als Eltern, als Mutter.
Mhm.
Das ist einfach garantiert nicht der richtige Weg. Und deswegen will ich das so schaffen, dass wir da so einen Umgang haben. Ich wünsche mir das. Also das habe ich jetzt gerade mit meinem Sohn, haben wir kürzlich telefoniert, habe ich gesagt, ich wünsche mir für unsere Familie, dass wir wirklich diesen Ort haben, wo wir alle sein können, wie wir sind, wo wir uns alle gegenseitig so akzeptieren und tolerieren und man da wirklich diesen, wo bin ich da, den Ort hat, wo man genau so sein kann, wie man will und so angenommen ist, wie man ist.
Ja.
Und das, darum geht's mir.
Ja, wahnsinnig schöne Arbeit, Mensch.
Ja, ich bin so eine, doch schon irgendwie, ich träume vielleicht doch von der heilen Welt, aber
du gehst dann schön los. Ja, dann gehst du dafür los.
Ja.
Das heißt, du hast den Stachel jetzt gezogen in deiner Familie und jetzt...
Ich habe ihn zumindest freigelegt.
Ob er schon freigelegt
ist, das müssen wir gemeinsam. Das kann ich nicht allein.
Okay.
Aber ich habe ihn freigelegt. Und jetzt können wir uns betrachten und vielleicht sollten wir tatsächlich so ein Ritual machen.
Vielleicht,
so einen riesen Baumstamm irgendwo verbrennen. Keine Ahnung.
Den Familienbaum.
Ja, den Stachel.
Ja.
Den Stachel der Generationen.
Vielleicht.
Den zu ziehen. Und ich betrachte sowas, dann auch wieder als Energie. Ne? Das ist ja irgendwo eine Form von Energie. Viel Energie. Es kommt ja immer darauf an, was man draus macht.
Ja.
Und die dann auch wieder freizusetzen mit Maßgabe, mit dem Wunsch, hey, werde zu einer guten Energie irgendwo anders.
Ja,
absolut. So. Und dann ist jetzt auch noch ein schönes Ritual, ein schöner Abschluss. Und dann kann man da wirklich, glaube ich, Frieden schließen.
Schön. Sehr schön. Mhm. Ja, um quasi den Blick in die Zukunft zu behalten, was sind so deine weiteren Projekte damit jetzt? Also auch mit Familie und mit Yoga, du bist ja doch, du hast ja einiges gerade so auf dem Tisch quasi.
Irgendwie kommt alles zusammen, glaube ich.
Wie immer.
Ja, schön, was ja toll ist, so soll es ja sein, gell? Mhm. Also meine Pläne sind definitiv auch anderen, ganz im Speziellen Frauen und Müttern zu helfen. Da für sich und ihre Familie, erstmal für sich oftmals, erst muss man manchmal erkennen, welche Rolle man als Tochter gespielt hat, um dann zu erkennen, wie sich das auf das eigene Mutterdasein auswirkt. Und um da anderen Frauen zu helfen, zum einen eben durch Yoga unterrichten, auch die eigene Weiblichkeit anzuerkennen und zu leben, nicht zu unterdrücken. Auch indem ich ich hoffe, ich habe noch keine Zusage für einen Raum in der Walpurgisnacht,
mal wieder am 30.04.
Eine Puja-Zeremonie machen für Frauen, Be-Woman-Zeremonie wird die heißen, um genau das zu tun, sich als Frau, Mutter, Tochter, wie auch immer, zu ehren, das Weibliche und zu stärken. Und also sowas.
Wenn das klappt, wo wirst du das machen?
In Durlach im Omega-Zentrum. Also,
das wäre toll.
Also angefragt habe ich den Raum schon. Yeah. Also es wird, wenn ich an dem 30.04. dann um den Dreh rum.
Okay. Perfekt, also, wäre natürlich an dem Abend selbst.
Ja, das wäre natürlich toll, wenn die Hexen am Blocksberg tanzen.
Ach, wie schön.
Ja. Ne, also wo quasi vieles zusammenkommt von dem, was ich jetzt alles so für mich erlebt habe und was mir halt weitergeholfen hat und unserer Familie weitergeholfen hat. Und dann eben auch den Yoga-Unterricht. Und ich werde in Bälde meinen Meditationskanal on air schicken, wo ich dann einfach so eine kurze Verschnaufpause, die man jederzeit dann machen kann, die auch unregelmäßig sein wird, je nachdem, was mir einfällt, wo ich denke, das passt jetzt und da habe ich was zu sagen, wo ich da einfach Menschen helfen will und ich richte mich einfach vermehrt an Frauen. Ich bin eine Frau, ich kann mit Frauen sehr gut mitfühlen. Und wenn sich Männer angesprochen fühlen, sehr gern. Aber es ist halt nun mal mein Thema.
Ja.
Und deswegen, um da einfach zu helfen, als Mutter klarzukommen und die vielen Belastungen, die man dann hat, die man da hat, dieses Gezerre an sich auszuhalten und vielleicht auf in eine Richtung zu kommen, die allen hilft, sich selber und der ganzen Familie. Ja, das sind so meine Pläne.
Das heißt, du möchtest es auch wie einen Podcast machen? In die Richtung? Oder weil du sagst, on air schicken? Also nicht mit Radio oder... Das war schon eher die Idee Richtung Podcast.
Man kann es von mir aus als Podcast sehen, aber nicht mit einem regelmäßigen neuen Programm oder irgendwas, sondern wo sich dann mit der Zeit einfach verschiedene Themen anhäufen. Das muss ich jetzt mal sehen, wie sich das Ganze dann gestalten lässt. Ich dich auch
und jederzeit.
Ja, natürlich gern. Und dann mache ich das, weil das macht einfach Spaß.
Ja.
Das mache ich gern.
Ja.
Geht so viel mit mir um.
Ja, auf jeden Fall. So viel, wie du erlebt hast. Ne?
Oft
ist es ja das, was man erlebt hat, kann man ja perfekt quasi anderen dann in dieses Thema helfen. Von daher.
Ja.
Ja. Und Yoga unterrichten?
Ja.
Das heißt, wann, was?
Zurzeit, gestern, also wer Lust hat, kann auch reinspringen, ist der Kurs gestartet in auch da in Karlsruhe Durlach, im Omega-Zentrum, wo ich dienstags von 6 bis 7 Vinyasa für Anfänger unterrichte. Mhm. Und es ist wirklich für Anfänger, also für Anfänger ohne Vorkenntnisse.
Okay. Ja, wunderbar.
Dass man wirklich auch den Einstieg schafft. Muss nicht jeder mit der Stange
und klar, ein bisschen langsam.
Nee, ganz, also wir machen wirklich ganz, ganz langsam. Okay. Slowly, softly. Mir geht es ums Gefühl.
Ja.
Und wieder mehr auf die Fühlenebene zu kommen. Und dazu braucht man keinen Kopfstand, keinen Handstand. Man kann das auch anders schon fühlen.
Ja.
Im Kniestand, auf den Knien und was auch immer. Ja. Also,
also man Dienstags. Mittwochs und Dienstags.
Dienstags 6 bis 7 Uhr abends. Und mal schauen, was sich noch draus entwickelt. Wenn das gut anläuft, dann würde ich auch sehr gerne noch einen Mittelstufenkurs anbieten, auch einfach für mich, ne? Wo ich dann noch mehr Spielraum habe, weil es schon auch meine Kreativität echt herausfordert, da einen Flow zu stricken, der so auf Anfänger gewünscht ist, dass es nicht stagniert und dass sie dieses Gefühl haben, wie wir es haben, wenn wir mit Megan flowen. Also das ist mein Anspruch. Und
der ist hoch.
Ja, der ist nicht hoch. Aber ich glaube, es gelingt ganz gut. Also es gehen immer sehr beseelt raus. Also im Februar hatte ich so einen Schnuppermonat, wo 4 Wochen, also 4-mal gratis, wo man einfach mal teilnehmen konnte, um zu gucken, wie es ist. Und da haben sich jetzt die Teilnehmer gefunden und die schweben da schon raus und freuen sich auf die nächste Woche.
Ja,
das ist genau der beste Lohn.
Ja, auf jeden Fall. Wie schön.
Ja.
Da hast du einiges vor, auf jeden Fall. Mir und deiner Familien.
Ja, aber auch neben dem Umbau.
Im Umfeld deiner Familie,
Spannend. Das ist schön. Das ist auch sehr schön. Macht unheimlich viel Spaß und fühlt sich nach unheimlich viel Echtheit an.
Ja.
Echtes Leben.
Schön, sehr gut.
Ja.
Eine Abschlussfrage, Indra.
Ja.
Wofür bist du ganz besonders dankbar? Jetzt gerade oder generell?
Wofür ich ganz besonders dankbar bin, für den Weg, den ich hinter mich gebracht habe, die Kraft gehabt zu haben, den anzugehen und durchzugehen.
Ja.
Und letzten Endes auch in Bali gelandet zu sein.
Ja.
Dort diese wunderbare Gruppe um mich gehabt zu haben von Menschen, die mich genauso angenommen haben, wie ich bin, weil das nämlich ein großer Schritt war zur Klärung. Dafür bin ich extrem dankbar, wirklich extrem dankbar. Dass ich das da auseinanderdröseln konnte und dann so eine neue Richtung einschlagen für mich und meine Familie.
Ja.
Und dass dann auch du in mein Leben bleibst.
Auf jeden Fall.
Gekommen bist und bleibst.
Ja, heute hier sitzen. Ne? Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Ne?
Ja, richtig.
Am ersten Tag haben wir uns kennengelernt.
Stimmt. Nein, mit dem Namen
stimmt. Mit dem Namen stimmt, Hier hängt es noch. Da hat alles
angefangen.
Gott, schön.
Unvergesslich. Definitiv unvergesslich, dieses Erlebnis da.
Ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben so viele Themen wieder behandelt.
Wahnsinnig.
Also, wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden hier weiterreden und alle Themen in die Tiefe machen. Aber ja, ich danke dir für deine Offenheit, dass du das alles geteilt hast. Mit uns und der Welt, alle, die es hören, werden und wollen. Wir gehen jetzt Kaffee oder Tee trinken. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten und fürs Angucken, je nachdem auf YouTube. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier im My Yoga Podcast. Ich danke euch.